Sonntag steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 4 und 5. Dort heißt es, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir brauchen nichts davon abzulehnen, sondern dürfen alles essen, wenn wir Gott dafür danken. Es wird durch das Wort Gottes und durch das Gebet rein. Dazu drei Gedanken. Der erste, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Das fällt auf, als Gott die Welt geschaffen hat. Da hat er ihr das Gütesiegel verliehen. Siehe, es ist gut, oder? Sogar, es ist sehr gut. Und das greift Paulus in seinem Brief an Timotheus auf. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Diese Aussage hilft uns bei der aufmerksamen Betrachtung und auch zu einem unbeschwerten Umgang mit der Schöpfung. Nun ist die Aussage aber voraussichtlich gar nicht strittig. Wo liegt das Problem? Welches Problem liegt vor, worauf Paulus dem entgegensetzen muss, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut? Steht das in Frage? Die Gemeinde, in der Timotheus seinen Dienst versah, stand unter dem Einfluss einer Irrlehre, der sogenannten Gnosis. Irrlehren bleiben ja meistens nicht ohne Einfluss und auch nicht ohne Einfluss auf eine christliche Gemeinde. Und so findet sich dieses Gedankengut in der Gemeinde, in der Timotheus seinen Dienst tut, wieder. Die Gnosis war eine Erkenntnisbewegung, ihre Erkenntnis war gesetzlich und im Vordergrund stand, du sollst, du musst und du darfst nicht. Der christlichen Gemeinde wurden durch die Lehre das auferlegt, was sie nicht darf. Und einige Lehrer der christlichen Gemeinde waren nun auch von der Gnosis infiziert. Nennen wir sie darum ruhig einmal Irrlehrer. Als Irrlehrer wirkten sie besonders fromm, denn andere zum Verzicht zu animieren, wirkt ja oftmals besonders christlich. Und da musst du nicht einmal mit einem du musst oder du darfst nicht herüberkommen. Das kann auch so ganz von der Seite vorsichtig lanciert sein. Worauf sollte nach Aussage der Irrlehrer nun verzichtet werden? Zum Beispiel auf die Ehe und auf bestimmte Speisen und Getränke, zum Beispiel Wein. Warum? Das würde zum Heil führen. Für diese Lehre war alles Irdische widergöttlich. Es gab nur irdisch, und das hat nichts mit Gott zu tun, oder göttlich, und da sollte es hingehen. Also entweder war etwas irdisch oder göttlich. Aber das Irdische galt als verdächtig. Und dagegen versuchte man, sich abzuschotten. Du musst und du darfst nicht. Als Christen dürfen wir, das wissen wir, in der großen Freiheit der Kinder Gottes leben. Aber diese große Freiheit der Kinder Gottes gleicht auch einer Kammwanderung. Man geht so auf dem Kamm lang und man kann... Aber ihr seid wieder wach. Ihr seid noch wach. Entschuldigung. Kammwanderung wollte ich sagen. Man kann links und man kann rechts herunterfallen. Ist noch in Ordnung, die Technik? Ist noch gut? Was sagst du? Wenn die Gesetzlichkeit verteilt wird, wie vielleicht der Landwirt das Joch verteilt, dann ragen ja manchmal die Häupter der Christen wie die Gäule hoch und sagen, bitte, ich möchte auch gerne noch ein Joch für mich. Offenbar fühlen sich Christen in der Gesetzlichkeit sehr viel sicherer als in der Freiheit. Mancher saugt ja förmlich auf, was es an Vorgaben gibt, saugt es an wie ein Staubsauger. Und sagt sich, man kann ja immer noch etwas lernen. Doch dabei gehen Paulus, und das wissen wir aus dem Galaterbrief, die roten Lampen an. Und dagegen lohnt sich es für ihn zu kämpfen. Warum? Weil diese Forderung zum Verzicht das Heiligste am Glauben an Jesus Christus antastet. Solche Forderungen zum Verzicht verkörpern nämlich so eine Art selbstgenannte Erlösung, eine künstliche Heiligkeit. Wozu Jesus Christus, wenn man seine Heiligkeit dadurch verdienen kann, dass man sich enthält, dass man hier und da verzichtet, das ist noch etwas anderes. Ich habe da gerade... eben noch etwas gelesen im 6. Kapitel des 1. Timotheusbriefes, wo es heißt, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Also das kann Paulus dann weiter hinten im Brief auch schreiben, aber nicht, dass wir durch Verzicht uns die Heiligkeit verdienen. Welche Gründe gäbe es denn, verzichten zu müssen? Alles, was Gott geschaffen hat, ist doch gut. Das stimmt doch, oder? Doch die durch das Griechentum geprägte Welt ist damit nicht einverstanden. Schließlich war alles dualistisch zu verstehen. Alles hat zwei Seiten. Also hat alles auch eine Kehrseite. Und das wäre ja auch komisch, wenn nicht, wenn du ein Blatt hast und drehst es um und es weg, wäre auch komisch. Also wo Gutes ist, gibt es auch Schlechtes. Licht hat eben immer auch Schattenseiten. Und wo es einen Gott gibt, da ist auch bald der Teufel am Werk. So wird gedacht und so ist es ja seit dem Sündenfall auch. Aber nein, dem Teufel ist keine Schöpferkraft gegeben. Es bleibt dabei, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Mit Sicherheit sind mit dieser Aussage allein nicht alle Fragen vom Tisch, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Aber die christliche Gemeinde hat damit eine Denkrichtung. Ihr ist eine Denkrichtung gegeben, weg von aller Beängstigung hin zu einem fröhlichen Danken. Vielleicht wird es einer zwanghaften Seele damit leichter gemacht, obwohl das nicht leicht ist, wenn man schon festgelegt ist, durch das Wort Gottes noch einmal zu bedenken, dass das, was man alles fürchtet, was alles falsch sein könnte, nicht unbedingt falsch sein muss. Aber allein darum, uns Bedenken zu nehmen, geht es Paulus nicht, sondern Menschen sollen frei sein, Gott zu danken für das, was er tut. Und darum tut es uns heute gut, anlässlich des Erntedankfestes eine Denk- und Dankpause einzulegen. Der zweite Gedanke. Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Gott ist konkurrenzlos der Schöpfer dieser Welt. Und dennoch wird sein Schöpfungswillen milliardenfach missachtet. Natürlich fragt sich angesichts dieser Tatsache der Einzelne, der Gott im Blick hat, was darf ich und was darf ich nicht? Und wer so fragt, der vermisst irgendwo auch die Auflistung, was für Christen erlaubt und was für Christen verwerflich ist. Und sind manchmal die präzisen Angaben so viel lieber. Dann denke ich, dann passiert es mir ja nicht, dass ich so viel falsch mache. Paulus spricht uns aber mit dem Text die Freiheit zu, selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und seine Faustregel ist eine ganz einfache, oder die Messlatte ist eine ganz einfache. Alles ist gut, wofür man Gott danken kann. Und das bezieht sich nicht nur auf den Verzehr von Nahrung. Diese Faustregel gilt im Allgemeinen. Vermutlich fällt jedem von uns auch etwas ein, wofür er sich, wenn er sein eigenes Leben betrachtet, schämt. Konnten oder können wir Gott dafür danken, wenn wir es so gehandhabt haben, hatten? Sicherlich werden wir manchmal sagen, die Faustregel mag stimmen, denn dafür kann ich ja Gott nicht danken. Da kann ich höchstens um Vergebung bitten. Wir denken auch daran, dass diese Faustregel, wofür man Gott danken kann, sehr subjektiv sein könnte. Ist denn manchem nicht alles möglich, er oder sie würde einfach nur dafür danken? Nun kann das ein ganz abwegiger Gedanke sein und man muss nicht unsichtbare Dritte bemühen und überlegen, wie sie ihr Tun unter der Danksagung Gottes dann vielleicht doch noch rechtfertigen. Möglicherweise fragt dieser oder jener oder wir selbst ja nicht nach dem Willen Gottes. Und die Faustregel, kann ich dafür Gott danken, gilt dann für den, der aufrichtig nach dem Willen Gottes fragt. Dann stimmt es, wofür du Gott danken kannst, das ist gut. Mensch, da können wir ja dankbar sein. Also diesen Satz, den sage ich ganz häufig mit meinem Gartennachbarn. Wofür wir alles dankbar sind. Gerade wenn wir so im Garten arbeiten, uns die Äpfel angucken und überlegen, dass wir Frieden haben. Aber dann wäre es ja noch ein Schritt, vielleicht nur ein kleiner, vom Denken und vom darüber reden auch zum Bedanken zu kommen. Wie es in dem einen Lied heißt, vom Denken zum Bedanken ist es nur ein kleiner Schritt. Das mit der Dankbarkeit wollen wir ja nicht nur so schätzen, ja, dafür können wir dankbar sein, sondern die Überlegung darf auch tatsächlich im Gebet ausgesprochen werden. So ein kurzer Predigttext bietet ja die Chance, ihn doch nochmal von einer anderen Seite zu betrachten. Und da stellt sich mir die Frage, ist umgekehrt gedacht nur das gut, wofür ich Gott danke? Und empfinden wir manches als schlecht, weil wir Gott dafür noch nicht gedankt haben? Tatsächlich, vieles wird gut, wenn wir Gott dafür danken. Selbst Menschen mit ihren Makeln, wenn wir dafür danken, wenn wir für sie danken, erscheinen sie uns gut. Danken öffnet die Augen, Danken öffnet den Horizont. Das Danken hilft unserem Erkennen der Güte Gottes auf die Sprünge. Das ist kein Gesetz, aber ein Tipp, den uns dieser Text gibt. Fang wieder an zu danken. Und von Betrachtung zu Betrachtung der Bühnenbilder deines Lebens kommst du zu dem Schluss, das hat Gott doch alles schön gemacht. Alles, wofür man danken kann, ist gut. Darum dankt sich mancher auch wie so ein Chirurg mit dem Skalpell im Guten an den krankhaften Herden vorbei, einfach hindurch danken, auch um die Dinge herum, die in unseren Augen vielleicht gar nicht so gut sind. Vor den Schäden dieser Welt verschließen wir nicht die Augen, aber weil wir sie nicht verschließen, sehen wir immer mehr von dem vielen Guten. Alles, wofür man Gott dankt, ist gut. Wir wollen uns dabei aber selbst kein Kuckucksei legen. Sicherlich kann mancher auch im Gebet für etwas danken, was grenzwertig ist. Und darum nehmen wir in diese Zeile, denn alles, wofür wir danken, ist gut, noch drei Worte hinein, die im ersten Kapitel des ersten Timotheusbriefes stehen. Und die heißen mit gutem Gewissen. Wir dürfen alles essen, wenn wir Gott mit gutem Gewissen dafür danken. Der Vers heißt im Ganzen, bewahre den Glauben und ein reines Gewissen. Manche haben in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten, weil sie nicht auf die Stimme ihres Gewissens gehört haben. Also dieser Versteil gehört einfach mit zu der Messlatte, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und ob wir dafür danken können, mit gutem Gewissen. Nun kann auch das gute Gewissen ruiniert sein. Hin und wieder fällt ja schon mal ein Blatt vom Baum in dieser Jahreszeit. Und der Ablöseprozess eines Blattes vom Baum ist ein längerer. Genauso auch der Prozess, dass sich ein Mensch von Jesus Christus ablöst. Etwas stört, der Heilige Geist dringt nicht mehr durch zu uns. Und die Folge ist Abfall. Viele Menschen geben ihren Glauben an Christus auf. Was dagegen hilft, ist eben gerade das Gegenteil, eine intakte Verbindung zu Jesus. Und dazu können und sollen wir auch unseren eigenen Beitrag leisten. Ich habe mir die Frage zu stellen, ob mein Verhältnis zu Jesus Christus fördert oder beeinträchtigt, wenn ich mich mit diesem oder mit jenem beschäftige. Und es gibt so viele Themen, Anliegen und Aufgaben, mit denen ich mich beschäftigen kann. Und ich weiß selbst, wie viel Zeit und Energie und Geld ich in Dinge investiere. Fördert oder beeinträchtigt, was ich tue, mein Verhältnis zu Jesus? Dann habe ich ja zum Beispiel schon einen Maßstab für meine Aktivitäten. Grundsätzlich gilt, je enger ich an Jesus bin, desto besser kann ich auch beurteilen, was meine Beziehung zu Jesus fördert oder vernachlässigt. Und bei einer guten Förderung der Beziehung steht mir auch mein neu geeichtes Gewissen wieder zur Verfügung. Und dann kann ich entweder mit gutem Gewissen danken oder auch ein Projekt einfach abblasen. Als Christen danken wir Gott, weil wir uns freuen, was er tut. Was er tut, ist gut. Wahrscheinlich hat mal jemand zu uns gesagt, immer schön bedanken. In dieser Hinsicht sind wir als Menschen sehr unterschiedlich erzogen worden. Aber bei Gott müssen wir uns nicht zur Liebe von Menschen bedanken. Aber wir können uns selbst dazu erziehen. Zum Beispiel, indem wir Gründe zum Danken notieren. Oder Gründe zum Dank, zum Beispiel bei einem Spaziergang oder einer Autofahrt, einfach auch einmal leise, oder im Auto kann man es ja auch lauter machen, aussprechen. Und wer damit anfängt, der gibt seinem Danken und seinem Denken, einen immer größeren Radius und staunt über die Größe, große Güte eines großen Gottes. Es ist der Mühe wert, damit klein anzufangen, einfach mal Dinge im Stillen auszusprechen. Und vielleicht gleichen wir dabei einem Kind in seinem Kinderbettchen, das abends noch ein Dankgebet spricht, nicht mit geschlossenen Augen, sondern mit offenen Augen das gesamte Kinderzimmer absucht, nach irgendwelchen tollen Einfällen, wofür es Gott dennoch danken kann. So fängt es an. Und da müssen wir im persönlichen Gebet kein Thema auslassen. Und dann sind unsere persönlichen Gebete auch nicht irgendwie so langweilig, immer das Gleiche oder belanglos. Auch alles, was wir mit unserem Ehepartner besprechen, mit Worten oder wir können es ja auch manchmal mit Gesten verstehen, darf seinen Platz im gemeinsamen Gebet haben. Manches Tabu kann im Leben einer christlichen Gemeinde durchaus bleiben. Das scheint mir durchaus angebracht. Aber ich dachte dann aber auch, wir haben eine große Freiheit, manchmal heftige Witze zu erzählen. Alle Themen, die damit bearbeitet oder aber auch nicht bearbeitet werden, warum sollte man diese Themen nicht auch ins Gebet mitnehmen? Also nicht nur als unverarbeitet im Witz aussprechen, sondern im Gebet. Wo immer wir Gott für etwas danken, schließt unser Danken einen verantwortlichen Umgang mit dem ein, wofür wir danken. Beispiel, wer bewusst vor dem Essen dankt, komm Herr Jesus, sei unser Gast, der hat ja dann noch Platz am Tisch, wenn Jesus in einer seiner geringsten Schwestern oder in einem seiner geringsten Brüder an der Tür klingelt und hinzutritt. In jedem Gebet wird uns bewusst, Gott hat Großes an uns getan. Danken hilft also der Bewusstseinsbildung, dass am Ende einer langen Kausalkette Gott als der gute Geber steht. Darum kann es schon mal ganz gut sein, wenn man mal dichter an die Kuh rantritt, die die Milch gibt oder die Gaben zum Erntedanktisch zusammenträgt. Übrigens vielen Dank für die mitgebrachten oder gespendeten und so schön dargestellten, dargebotenen Gaben, denen, die das unter uns getan haben. Ich sehe nur die Hälfte der Mitarbeiter, oder? Oder guck schlecht. Naja, vielen Dank. Wir dringen ja selten ganz hindurch bis an das Ende der Kausalkette. aber am allermeisten dringen wir hindurch eben im Dankgebet zu Gott. Alle guten Gaben kommen von ihm. Und der dritte Gedanke, es wird geheiligt durch das Wort und das Gebet. Es wird geheiligt ist ein starkes Wort und mit diesem Wort erinnert uns Paulus an den Brauch des Tischgebetes. Ein Dankgebet unterstreicht, dass wir uns freuen und dass uns das Geschenkte etwas Besonderes ist. Und darum müssen wir auch nicht Dritte bitten, die vielleicht zufällig bei uns am Tisch sitzen, dass sie mit uns danken, sondern wir können unsere Tischgebete durchaus selbst beten. Und dann sind unsere Tischgebete ein tägliches Erntedankfest. Jedes Tischgebet ein Erntedankfest. Und das stünde uns Männern, ich habe geschrieben, auch uns Männern, ich will das ja nicht so festlegen auf die Männer, aber es stünde uns Männern, glaube ich, auch gut an, am Familientisch zu beten. Also nicht die Delegierung an die Kinder oder die Frau kann es ja mal machen, die macht das immer so gut. Vielleicht vorformuliert, vielleicht gelernt, vielleicht gelesen, vielleicht aber auch frei. Aber dass im Leben unserer Familie wieder ganz bewusst wird und auch von Männern gesagt, Männer erzählen nicht nur deftige Männerwitze, sondern Männer beten am Tisch. Alles Gute ist von Gott geschaffen und uns anvertraut. Und dass wir dann darüber hinausgehen über den Erntedanktisch, das machen wir uns, denke ich, jetzt auch im Abendmahl, in der Feier des Abendmahls bewusst. Gerade in Jesus Christus hat uns Gott ja mehr gezeigt, als dass er uns nur Essen gegeben hat. Er hat uns seine Liebe gezeigt. Und darum muss unsere Dankbarkeit, die müssen wir weder vor Gott noch vor Menschen verbergen, sondern die dürfen wir zum Ausdruck bringen, aussprechen. Gott hat uns lieb, das hat er uns in Christus gezeigt, der die Last dieser Welt getragen hat, nämlich die der Schuld, und der auferstanden ist. Und das ist uns ein ganz großer Grund, der große Grund, um dankbar zu sein. Amen.